Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott.
Ganz herzlich willkommen. Guten Morgen miteinander. Wer war gestern Abend dort zum Film Mickenbecker? Darf ich mal sehen? Ah ja, oh doch, der Mittelblock ganz besonders. Genau, ich denke, es war ein sehr guter Abend gewesen, war sehr proppevoll gewesen, ein bewegender Film. Und da liegen so auf dem Tisch, wenn man reinkommt in den Gottesdienstsaal, da ist ein Tisch und da liegen Dran-Zeitschriften aus. Von Dran, das ist eine christliche Zeitschrift, die sich auch mit dem Leben von Philipp Mickenbecker beschäftigt, auch mit der Botschaft, die er uns hinterlassen hat. Und ich lade herzlich dazu ein, man kann die einfach gerne mitnehmen, diese Hefte. Wenn man will, in die Spendenbox was legen, geht's auch um Leid, um Trauer und all diese Themen. Nehmt es gerne mit, es ist eine wertvolle Zeitschrift. Okay. Wir wollen starten jetzt mit einer neuen Predigtreihe. Wir haben noch 7 Gottesdienste, bis der erste Advent da ist. Und wir wollen mit einer Predigtreihe starten. Und wir hatten uns überlegt, das als Büroteam, was machen wir? Und wir hatten in der Bibelschule, die wir jetzt hatten, haben wir unter anderem über die Bergpredigt gesprochen. Ich denke, die ist allgemein bekannt. Auch Menschen, die nichts mit Gott und Bibel zu tun haben, das Wort Bergpredigt haben die eigentlich schon mal alle irgendwie gehört. Und so wollen wir uns in diesen Gottesdiensten, die kommen, mit der Bergpredigt beschäftigen. Und die startet in Kapitel 5 ab Vers 1. Und in der Bergpredigt oder Matthäus 5 ab Vers 1, Matthäus geht es ganz besonders um das Reich Gottes. Und da spricht er sehr viel drüber, über das Königreich Gottes. Und in der Bergpredigt kündigt Jesus, der König, die Grundlinien und die Richtlinien an, wie die, die ihm als König folgen wollen, zu leben haben. Unter anderem wird manchmal auch die Bergpredigt das Grundgesetz des Reiches Gottes genannt. Also wie sieht die neue Lebensordnung aus? Ich bin gläubig geworden an Jesus, er ist mein Herr und mein Erlöser. Und dafür hat Gott in seinem Wort eine neue Lebensordnung uns gegeben. Und das ist die Bergpredigt. Es gibt auch noch andere Dinge, die natürlich in der Bibel stehen. Aber die Bergpredigt ist sehr stark die neue Lebensordnung für Nachfolger von Jesus. Und die wollen wir uns einmal miteinander anschauen. Sie ist sehr herausfordernd, das kann ich jetzt schon sagen. Jeder, der die Bergpredigt schon mal gelesen hat, sie ist wirklich unwahrscheinlich herausfordernd. Da stehen Dinge drin, die uns bis ins Innere treffen und wie gesagt sehr stark herausfordern. Und sie umfasst die neue Lebensordnung für Jünger, für Nachfolger von Jesus. Es war so, das heißt Bergpredigt, weil Jesus ging auf einen Berg und setzte sich, seine 12 Jünger kamen herzu und heißt es, und er lehrte sie. Er lehrte diese 12 Jünger. Und jetzt schauen wir uns einmal an, ab Vers 3, wer will, kann das gerne mit aufschlagen. Ab Vers 3. Und zwar gucken wir uns heute einmal die Seligpreisungen an. Nicht alle, wahrscheinlich die ersten 4. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Die wollen wir uns einmal miteinander anschauen. Die Seligpreisungen beschreiben den Charakter der Leute, die zu diesem neuen Königreich Gottes gehören. Okay? Die Seligpreisungen beschreiben den Charakter der Menschen, die zu Gottes Reich gehören. Das macht Jesus. Und wir fangen einmal an mit der ersten Seligpreisung in Vers 3. Jesus sprach und sagt folgende Worte: Glückselig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ich sage es noch einmal, die erste Seligpreisung: Glückselig sind die Armen im Geist, sagt Jesus, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Jesus verheißt hier einer Gruppe von Menschen das Reich der Himmel, und diese Menschen, denen das Reich der Himmel verheißen wird, sind die, die arm im Geist sind. Wenn du arm im Geist bist, dann ist dir das Himmelreich Gottes verheißen. Es heißt hier nicht, dass sie das Reich Gottes bekommen, sondern denen ist das Reich der Himmel. Und diese Wahrheit, dass es wichtig ist, arm im Geist zu sein, die zählt nicht nur in dem Moment, wo ich zum Glauben komme, sondern auch für mein ganzes Christsein ist es wichtig, dass ich in einer gewissen Weise arm im Geist bin. Das bedeutet, dass ich vor Gott die richtige Stellung einnehme, was die geistlichen Dinge betrifft. Und arm im Geist zu sein bedeutet, ich nehme die Stellung ein, dass ich bedürftig bin. Ich bin bedürftig. Ich brauche Gnade. Ich bin bedürftig. Ich schaffe es nicht alleine, ganz platt mal gesagt. Arm im Geist zu sein hat nichts damit zu tun, dass man dumm ist oder so. Es hat gar nichts damit zu tun. Sowohl wenig gebildete Menschen als auch hochgebildete Menschen können arm im Geist sein. Und wenn sie Jesus folgen wollen, müssen sie arm im Geist sein. Es bedeutet, dass ich bedürftig bin und dass ich Gnade brauche. Und ein Mensch, der vor Jesus und vor Gott steht und sagt, ich bin bedürftig, ich brauche Gnade, ich brauche dich, Jesus, der ist arm im Geist, wer in dieser Bedürftigkeit zu Gott steht. Sehr schön zeigt das ein Gleichnis, was Jesus einmal im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, ab Vers 9 uns zeigt. Lukas-Evangelium, Kapitel 18, ab Vers 9. Ich lese einmal. Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, also das sind schon Leute, die nicht arm im Geist sind, wenn sie auf sich selbst vertrauen, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das Gleichnis zeigt uns sehr gut, was es bedeutet, arm im Geist zu sein. Das zeigt es sehr gut. Der Pharisäer war reich im Geist, also er rühmte sich all dessen, was er hatte vor Gott, machte vor Gott deutlich, ich bin eigentlich nicht bedürftig. Gott, ich brauche dich nicht. Ich komme gut klar, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe alles, was ich brauche, um vor dir zu bestehen. Und als der Zöllner das Gebet des Pharisäers hört, kann er sich nur an seine Brust schlagen und sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann sagt Jesus, er war arm im Geist. Er wusste, er braucht Gnade. Er wusste, er hat nichts vorzuweisen, was Gott beeindruckt. Er wusste um seine geistliche Armut. Und Jesus sagt, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Der andere nicht. Dieser, der arm im Geist war, der sagte, Gott, ich habe nichts vorzuweisen, ich brauche dich, ich brauche Gnade, der ging gerecht gesprochen hinab. Dann sagt Jesus noch diese Worte, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Sich selbst zu erhöhen, voll zu sein mit sich selbst, ist das Gegenteil von arm im Geist zu sein. Okay? Und hier sehen wir, dass zum Beginn des Glaubenslebens die Armut im Geist ganz, ganz wichtig ist. Menschen, die zu Jesus Christus kommen, Menschen, die zu Gott gehören wollen, müssen arm im Geist sein. Sie müssen an ihre Brust schlagen und sagen, ich brauche Jesus. Ich brauche Gnade. Ich brauche Vergebung. So fängt das Christenleben an, dass ein Mensch das vor Gott einsieht. Aber auch wenn wir bereits gläubig sind und der Nachfolge Jesu, ist es wichtig, arm im Geist zu bleiben. Auf der einen Seite sind wir reich gemacht durch Jesus, keine Frage. Er lebt in uns, wir haben ewiges Leben erhalten, wir haben einen Erbteil empfangen. Das ist unsere Stellung vor Gott. Aber was unseren Wandel betrifft, sind wir weiterhin bedürftig und müssen weiterhin unsere Bedürftigkeit ausdrücken. Schaut, in Johannes 15 vom Weinstock und die Reben spricht Jesus ja davon. Und Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist geistliche Armut, wenn ein Mensch das einsieht. Getrennt von Jesus, ohne dass mir seine Gnade zufließt, kann ich nicht wirklich etwas Gutes, Geistliches bewegen. Ohne ihn kann ich nicht wirklich etwas tun, was Frucht fürs Reich Gottes bringt. Ich muss in der Haltung eines Empfangenden bleiben. Ich muss in der Haltung eines bleiben, der sagt, ich brauche dich, ich bin bedürftig, ich brauche deine Gnade. Sehr schön zeigt das das Wort aus Johannes 1, Vers 16. Ich liebe diesen Bibelvers, Johannes 1, Vers 16. Da heißt es, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Nochmal, wie bekommt ein Mensch die Gnade der Errettung, indem er an seine Brust schlägt und sagt, Gott, ich brauche dich, ich brauche deine Vergebung. Aber auch für mein weiteres Christsein, ich brauche immer wieder Gnade. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Und Gnade bedeutet unverdiente Zuwendung. Und unverdiente Zuwendung Gottes erhalte ich nur, wenn ich arm im Geist bin, wenn ich vor ihm stehe und wenn ich sage, Herr, ich brauche dich hier. Jesus, ich brauche dich dafür. Jesus, ich brauche deine Gnade hierfür. Wenn ich einfach das immer wieder vor ihm bekunde und deutlich mache für die verschiedenen Situationen des Lebens, dann erfahre ich die Gnade. Und dann bin ich glückselig, denn mir ist das Reich der Himmel. Okay? Glückselig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Man könnte auch sagen, glückselig sind die geistlich Bedürftigen. Glückselig sind die, jeden Tag geistlich bedürftig sind, denn ihnen ist das Reich der Himmel. Schauen wir uns den nächsten Vers an, Vers 4. Da heißt es, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Noch einmal, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Wieso sind die Trauernden glückselig? Was ist dabei besonders? Was ist daran gut dran, wenn ich ein Trauernder bin? Warum bin ich dann glücklich zu preisen oder glückselig? Dazu ist es erstmal wichtig zu verstehen, was diese Trauernden sind, worüber sie trauern. Denn hier ist nicht die Trauer gemeint wegen eines Schicksalsschlages, dass ich irgendetwas Schlimmes erlebt habe und deshalb trauere. Das ist an dieser Stelle nicht gemeint, wobei Gott natürlich auch diese Menschen tröstet, wenn sie zu ihm kommen. Nein, hier ist die Trauer um die Sünde gemeint. Die Trauer um die Auswirkungen von Sünde in Gemeinde und Gesellschaft. Die hier Trauernden, die in dieser Weise um den Zustand der Gesellschaft trauern, die sind hier gemeint. Das heißt, die Auswirkungen der Sünde sehen, auch in der Gemeinde sehen, auch in ihrem eigenen Leben natürlich, aber besonders in der Gesellschaft, die hier in dieser Weise trauern um das, was sie um sich herum geistlich wahrnehmen, die sind hier gemeint. Ja? Diese Art von Trauernden haben die Verheißung, von Gott getröstet zu werden. Sehr schön lässt sich das zeigen an dem Beispiel von dem Mann Nehemia in der Bibel. Nehemia war ein Mann, der die Mauern von Jerusalem wieder aufgebaut hat. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne mit aufschlagen. In Nehemia Kapitel 1, ab Vers 1, kann man Folgendes lesen. Nehemia 1, ab Vers 1, da heißt es von dem Mann, der die Mauern Jerusalems, die zerstört waren, wieder aufgebaut hat. Dies ist die Geschichte von Nehemia, des Sohnes Hachalias. Es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Jerusalem war ja zerstört worden und die Leute sind gefangen geführt worden. Und sie sprachen zu mir, die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und die Tore mit Feuer verbrannt. Und jetzt kommt's. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Nehemia hatte es mit voller Wucht getroffen, wie es um Jerusalem stand. Es hat sein Herz berührt. Er war mit voller Wucht erwischt worden sozusagen. Es hat ihn nicht kalt gelassen, sondern es traf ihn mit voller Wucht. Er wusste auch, dass die Sünde der Kinder Israels letzten Endes schuld war an dem Zustand Jerusalems. Und jetzt ist interessant, wenn wir das Buch Nehemia weiterlesen, wir lesen von einem Menschen, der voller Energie und voller Tatendrang dafür sorgt, dass die Mauer Jerusalems aufgebaut wird. Oh ja, das ist gut, danke. Wir lesen von so einem Menschen, der voller Energie die Mauer Jerusalems aufbaut, das vorantreibt. Aber wichtig ist Folgendes. Bevor er das getan hat, hat er erstmal getrauert. Terry Virgo, ein Pastor aus England, sagte einmal, mir gefällt der Satz sehr gut. Schade, dass er nicht von mir kommt. Aber man soll sich nicht mit fremden Gedanken rühmen. Es heißt nicht in der Bibel, glückselig sind die Senkrechtstarter, denn sie werden getröstet werden. Sondern glückselig sind die Trauernden. Die, die erstmal über den Zustand und den geistlichen Verfall von Menschen und Gesellschaft trauern. Und dann aus dieser Trauer heraus von Gott getröstet werden. Und jeder, der die Bibel kennt, weiß, Trost im Sinne der Bibel meint nicht, ach du Armer, sondern Trost im Sinne der Bibel meint, gestärkt und aufgerichtet zu werden mit göttlicher Kraft und dem Heiligen Geist. Gestärkt und aufgerichtet zu werden mit göttlicher Kraft und dem Heiligen Geist. Das meint Trost im Sinne der Bibel. Denken wir daran, der Heilige Geist wird selbst der Tröster genannt. Wer so bezüglich der Gesellschaft oder der Dinge um sie herum, dass die Sünde alles anrichtig trauert, der wird von Gott gestärkt und kann dann im Namen Jesu anpacken. Und ich sage mal Folgendes. Man kann sich diese Trauer auch schenken lassen. Auch hier müssen wir arm im Geist sein. Wenn du merkst, eigentlich berührt mich nicht besonders, was um mich herum passiert in der Gesellschaft. Eigentlich, ich nehme das schon irgendwie wahr, aber ich kann nicht sagen, dass ich darüber trauere. Dann kannst du Gott bitten, dann kommst du zu Jesus als jemand der armen Geist und sagst, Herr, mir fehlt diese göttliche Trauer für unsere Gesellschaft. Mir fehlt das. Schenke mir das. Schenke mir ein Herz, was in göttlicher Weise trauert. Das kann man tun. Das kann man tun und Gott schenkt es. Von Jesus heißt es einmal, als er die Volksmengen sah, in ihrer geistlichen Blindheit, er war innerlich bewegt über sie. Und so können wir Gott auch bitten, Herr, ich habe das nicht, schenk mir ein wirklich bewegtes Herz für die Menschen um mich herum, für die Gesellschaft. Denn glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. So kann man wirklich beten und Gott bitten und er schenkt es dann und dann erfahren wir auch seinen Trost, der eine ganz starke Stärkung bedeutet für in unserem Christsein, Stärkung durch den Heiligen Geist. Kommen wir zum Dritten, das ist eigentlich so ziemlich meine Liebste. Was heißt Liebste? Nein, das kann man nicht sagen. Aber sehr starke auch Seligpreisung. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Jetzt kommen wir zu einer Charaktereigenschaft, die von der Bibel sehr wichtig ist. Und das ist Sanftmut. Ich sage nochmal, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Sanftmütig zu sein, bezieht sich ganz stark auf das menschliche Miteinander. Sanftmut ist ein Wort, was zu tun hat mit unseren menschlichen Beziehungen. Sanftmut kann auch mit Milde oder mit Freundlichkeit wiedergegeben werden. Der Sanftmütige ist nicht schnell zum Zorn erregt, okay? Kann Unrecht um Jesu Willen ertragen und lässt sich auch was sagen, okay? Nochmal, der Sanftmütige ist nicht schnell zum Zorn erregt, kann Unrecht um Jesu Willen tragen und lässt sich was sagen. Das ist auch wichtig. Ein sanftmütiger Mensch ist kritikfähig. Ganz wichtig, ein sanftmütiger Mensch ist kritikfähig. Im Psalm 37 steht in Vers 7 und Vers 8, Psalm 37, 7 und 8, halte still dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglis übt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Erzürne dich nicht, es entsteht nur Böses daraus. Das ist eine Aufforderung zur Sanftmut an dieser Stelle. Sie ist eben genau das Gegenteil von Grimm und Aufbrausend sein. Und was sagt Jesus von sich selbst in Matthäus 11, Vers 29? Auch interessant, was Jesus sein Selbstzeugnis, Matthäus 11, 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Der Sanftmütige findet Ruhe für seine Seele. Ganz wichtig, ein sanftmütiger Mensch findet Ruhe für seine Seele, da er nicht schnell zum Zorn erregt wird, Unrecht um Jesu Willen ertragen kann und auch mit Kritik umgehen kann gut. Dadurch hat er Ruhe in seiner Seele. Wenn ich nicht mit Kritik umgehen kann, wenn ihr mich kritisiert und ich das mir nicht mit Ruhe mal anhören kann und auch überlegen kann, was könnte daran wahr sein, habe ich keine Ruhe im Herzen. Aber der Sanftmütige kann damit umgehen und empfängt Ruhe. Er muss sich nicht sofort verteidigen und kann in Ruhe überlegen, was sagt die Kritik aus, was könnte da dran sein. Ja? Er wird auch nicht schnell zum Zorn erregt und das gibt seiner Seele Ruhe. Auch gegenüber Gott ist er und seinem Wort ist er sanftmütig. Jakobus 1, 21, ist auch ein interessanter Bibelvers. Jakobus 1, 21. Darum legt allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt ab, legt es ab und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Dieser Vers zeigt auch sehr stark, was Sanftmut bewirkt. Der Sanftmütige lässt sich was sagen, er lässt sich auch von Gott was sagen. Nehmt das eingepflanzte Wort, was ihr empfangen habt, mit Sanftmut auf. Ja? Lasst dir vom Wort Gottes was sagen. Der Sanftmütige, er lässt sich vom Wort Gottes was sagen. Wir sollen eben nicht gegen das Wort aufbegehren, sondern es aufnehmen. Und ich habe schon gesagt, auch gegenüber Menschen ist der Sanftmütige aufnahmebereit, kritikfähig. Er schaut sich wirklich in Ruhe an. Ich habe das jetzt gehört. Ich schaue mir in Ruhe an, was daran dran ist. Und baut nicht gleich irgendein Schild auf, sondern lässt es einfach zu. Lässt es ran an sein Herz. Warum heißt es nun, dass die Sanftmütigen das Land erben werden? Welches Land? Wenn man so, man muss natürlich aus der damaligen Zeit das hören. Und wenn Jesus sagt, er wird das Land erben, ist erstmal an das Land Israel zu denken. Aber es ist natürlich so, dass dieser Vers für alle Gläubige aus allen Zeiten spricht. Und hier darf man auch gerne an das tausendjährige Reich denken. Wenn Jesus wiederkommt, wird er 1000 Jahre auf der Erde hier herrschen und die Gläubigen werden mit ihm regieren. Und Jesus verheißt den Sanftmütigen dieses tausendjährige Reich. In Römer 8, Vers 17 heißt es, wir sind Miterben mit Christus. Ja? So, man darf auch hier an das tausendjährige Reich denken. Menschen, die sanftmütig sind, sie werden es erben. Wir dürfen aber auch dieses Erben des Landes ganz frei auslegen. Der Sanftmütige erbt Land im Alltag. Ganz wichtig. Der Sanftmütige ererbt Land im Alltag. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben, was das gut verdeutlichen kann. Stell dir mal vor, du bist verheiratet und du hast mit deiner Frau an einem Abend einen schönen Eheabend geplant. Und du als Mann, ich rede jetzt mal von meiner Seite her als Mann, und ihr habt abgemacht, du bist um 18 Uhr zu Hause und sie hat alles schön vorbereitet. Es gibt ein tolles Essen und so weiter und so fort. Wir nehmen uns mal Zeit für einen richtig guten Eheabend. Und nun ist Folgendes, du bist lange im Geschäft und du bist länger im Geschäft, als du eigentlich sein solltest, was den Eheabend betrifft. Und du hast doch nicht deiner Frau vorher Bescheid gegeben und rufst irgendwie an und sagst, Schatz, pass mal auf, es wird eine halbe Stunde später oder eine Stunde. Sondern es ist einfach so weitergelaufen, du hast einfach viel gearbeitet, hast es vielleicht ein bisschen verschlafen, Bescheid zu geben. Und du kommst nach Hause und du klingelst und es ist, sagen wir, 19 Uhr. Hast eine Stunde Verzug. Deine Frau macht die Tür auf und du kannst davon ausgehen, das Erste, was sie sagen wird und zu Recht auch sagen wird, ist der Vorwurf und sagt, wieso kommst du erst jetzt? Wieso kommst du so spät? Wir haben doch 18 Uhr ausgemacht. Was? Und so weiter und so fort. Man kann die Frau nur gut verstehen. Da kann alles Mögliche von der Frau kommen an Vorwurf, warum du diesen Eheabend dermaßen sozusagen behandelst. So, und jetzt ist Folgendes. Der Sanftmütige wird das Land erben. Wenn du sanftmütig bist, dann kannst du das Land des Eheabends vielleicht noch retten. Vielleicht rettest du dieses Land noch. Wenn du aber nicht sanftmütig bist und wenn du sagst, ja, aber du bist auch manchmal zu spät gekommen, du bist auch nicht besser, dann sage ich dir, was, das ist gelaufen. Der Abend ist komplett gelaufen. Ist so, ne? Wenn du aber sanftmütig bist und aufrichtig sagst, oh mein Schatz, das tut mir, ey, das ist so ein, von mir so ein Fehler gewesen, es tut mir total leid, dass ich nicht Bescheid gegeben habe und das wirklich zum Ausdruck bringst, diese Misere, die dir passiert ist, dann kann es gut sein, dass du das Land des Eheabends noch rettest. Denn der Sanftmütige wird das Land erben. Aber nur der Sanftmütige. Und so kannst du es ausweiten, generell auf dein Leben, auf deinen Alltag, auf die Beziehung im Alltag. Der Sanftmütige rettet sehr oft das Land der Beziehungen. Das Land der Beziehungen, wo Beziehungen zerbrechen. Es ist so gut immer der Fall, dass wenn Beziehungen kaputt gehen, dass einer oder beide Seiten nicht sanftmütig waren. Das heißt nicht, dass man nicht zur Wahrheit steht oder seine Meinung sagt. Die Frage ist aber, in welchem Geist das Ganze passiert. Schaut einmal, in dem Buch der Sprüche, Kapitel 15, Vers 1, heißt es, eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab, aber ein verletzendes Wort reizt zum Zorn. Da haben wir es. Eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab, aber ein verletzendes Wort reizt zum Zorn. Ja? Der Sanftmütige erbt Land. Sprüche 25, 15. Durch Geduld wird ein Richter überredet und eine sanfte Zunge zerbricht Knochen. Das ist auch interessant. Eine sanfte Zunge zerbricht Knochen. Wenn dein Gegenüber, du hast einen Konflikt und dein Gegenüber ist aufgrund des Konfliktes hart und vielleicht sogar aggressiv, aber du auch mit deine Meinung, du musst sanft sein, heißt nicht schwach sein. Sanft sein ist eine Geisteshaltung. Aber du bleibst in einem sanften Geist ihm gegenüber, bleibst besonnen, sagst ruhig deine Dinge und gibst sanfte Antworten. Dann kann es sein, dass das harte Gegenüber weich wird. Das geschieht bei Sanftmut, okay? Man könnte da viel drüber sagen. Sanftmut rettet das Land der Beziehungen. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Jetzt gucken wir uns noch die vierte Seligpreisung kurz an und dann machen wir Schluss. Vers 6. Glückselig sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Um diesen Vers recht zu verstehen, müssen wir erstmal klären, was für eine Gerechtigkeit hier gemeint ist, nach der wir hungern und dürsten. Und wenn man sich so die Bergpredigt anschaut, dann wird deutlich, es geht hier um Gottes Gerechtigkeit. Jesus sagt den bekannten Vers in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, nach Gottes Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Glückselig sind wir, wenn wir die Sehnsucht haben, dass Gottes Gerechtigkeit durch mein Leben zum Ausdruck kommt. Nochmal, glückselig sind wir, wenn wir die Sehnsucht haben, dass Gottes Gerechtigkeit, seine Heiligkeit durch mein Leben zum Ausdruck kommen. Das Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit kann man also auch nach einem Trachten nach Heiligkeit nennen. Und interessant ist, dass Jesus hier sagt, nicht sagt, glückselig sind die, die den Wunsch haben nach Gerechtigkeit, die Wunsch danach haben, dass Gottes Gerechtigkeit in und durch ihr Leben zum Ausdruck kommt, sondern die danach hungern und dürsten. Damals hat es den Leuten noch mehr gesagt. Hunger und Durst war damals den Leuten noch mehr bekannt als heute. Hunger und Durst sind ganz starke Empfindungen. Und Jesus sagt, glückselig sind wir, wenn wir wirklich hungern und dürsten, wenn wir sagen, Gott, ich habe so einen Hunger, ich habe so einen Durst dass deine Gerechtigkeit, deine Heiligkeit ein Teil meines Lebens wird und durch mein Leben zum Ausdruck kommt. Wenn das geschieht, dann sollen wir satt werden. Hier kann man auch gut den Vers aus Hebräer 12 nennen, wo es heißt, wir sollen der Heiligung nachjagen. Hunger und Durst nach Gottes Gerechtigkeit in meinem Leben hat einen großen Gewinn, weil es lässt mich Gott suchen. Weil ich merke, mir fehlt etwas von Gottes Gerechtigkeit, Gottes Heiligkeit in meinem Leben, fange ich an, Gott zu suchen. Und das ist ein Segen in sich. Denn wer ihn sucht, der wird ihn finden. Ein Lebensstil zu haben, der Gott ehrt und seine Gerechtigkeit widerspiegelt, erfüllt die Seele mit Freude und Zufriedenheit. So kann man es wirklich sagen. Diese Seele wird gesättigt. Diese Seele wird gesättigt. Natürlich kann man auch sagen, was hier vielleicht auch noch mit drin ist, es ist auch generell die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, dass wirklich Gerechtigkeit wieder auf der Erde herrscht, was aber erst kommen wird, wenn Jesus wiederkommt. Und vollkommen wird natürlich Gerechtigkeit auf dieser Erde erst herrschen, wenn Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde schafft. Das kommt nach dem tausendjährigen Reich. Hier schließe ich mit dem Wort aus 2. Petrus 3, Vers 18. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Okay. Aber zuerst ist gemeint, ich habe Sehnsucht danach, dass Gottes Gerechtigkeit sich in meinem Leben zeigt, durch mein Leben zeigt. Diese Sehnsucht nach Gottes Gerechtigkeit, das ist hier zuerst gemeint. Und die Menschen, die das haben, die diesen Charakter haben, sollen gesättigt werden. Okay? Nehmen wir diese 4 Seligpreisungen heute einmal mit und denken daran, sie beschreiben den Charakter der Leute, die einen Teil im Reich Gottes haben. Das ist der Charakter der Leute, die diesen Teil im Reich Gottes haben. Gott segne dieses Wort an unser aller Herzen. Amen.
Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info@fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. In diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche und bis bald.